Die Andrea hat mich gebeten, eine Fallserie auszugraben, die ich vor einiger Zeit schon zusammengestellt habe, die aber auch in Herrnstein schon einmal diskutiert haben, um für den nächsten Vortrag ein bisschen eine Vorbereitung zu machen über Mesenterialischämie und vor allem die nicht-okklusive Form der Mesenterialischämie. Das sind die Ziele für die nächsten paar Minuten. Ich möchte also vor allem eine Case-Series zeigen und dann ein bisschen zeigen, was die Probleme der Diagnostik waren und sind und wie häufig das eigentlich ist. Und am Schluss, wenn Sie mir noch Zeit geben, vier Dias zu einem möglichen Pathomechanismus. Ich möchte mit einem Fall beginnen, weil es eine Fallserie sein soll. Eine 76-jährige Patientin, die präklinisch reanimiert wurde im Rahmen eines akuten Coronarsyndroms, auch lysiert wurde damals, die sehr derangiert eingetroffen ist mit einer Schockleber, akuten Nierenversagen, mit einem hohen Laktat und die auch einige Zeit benötigt hat, um das Laktat abzubauen. Sie wissen, dass das ja auch mit der neurologischen Prognose korreliert und wenn das Laktat schlecht geklärt wird, die neurologische Prognose ungünstig ist. Dazu gibt es ja auch Studien, aber erfreulicherweise, zwar war die Aufwachreaktion protrahiert, hat sich dann aber doch eine Kontaktierbarkeit eingestellt bei dieser Dame, sodass in weiterer Folge eine ganz normale Therapie durchgeführt wurde. Am Tag 7 hat uns beschäftigt ein auffälliges Abdomen. Es war gespannt. Die Dame hatte natürlich viel Volumen bekommen, ist auch schon eine Zeit lang her. Diese Serie aber vor allem ist aufgefallen, eine Leukozytose von 40.000. Und dazu hat uns der Radiologe gesagt, da ist eine Pneumonie, da war so ein Hartscher, das Infiltrat. Aber ich sage Ihnen, ich habe das Infiltrat nicht gesehen. Und Sie wissen auch, dass natürlich so eine kleine Pneumonie nicht 40.000 Leukozyten macht. Da muss schon etwas anderes im Busch sein und das Abdomen war auffällig. Es wurde dann also ein CT gemacht und wir haben hier eine Pneumatose detektiert mit Hypotensitäten auch in anderen Organen als möglicher Hinweis für eine Embolie oder auf jeden Fall eine Ischämie. Und die Dame wurde also dann subtotal resiziert, Kolon und später auch wieder rückoperiert. Damit möchte ich zu einer Fallserie kommen. Die Serie sind keinerweise selektiert. Das war zu diesem Zeitpunkt einige Fälle, die uns beschäftigt haben und untergekommen sind. In einem 42-Monate-Zeitraum waren das 8 Patienten mit einer Darmischämie und einer NOMI, non-okklusiv. Und im gleichen Zeitraum habe ich mir damals angeschaut, hatten wir so 1465 Aufnahmen, nur damit Sie ungefähr eine Vorstellung kriegen, wie selten oder wie häufig das ist. Sie müssen sich das jetzt nicht alles im Detail anschauen. Ich möchte Sie da durchführen durch diese Tabelle. Das Erste, was auffällt, wie gesagt, die Serie ist otherwise unselected. Also wir haben hier einfach zusammengetragen, was uns klinisch untergekommen ist in diesem Zeitraum. Auffallend ist, dass die Patienten entweder kardiogen schockiert waren oder auch veritabel wiederbelebt wurden. Aus verschiedenen Ursachen, einmal eine Pulmonalembolie, Infarkte, Myokarditis und auch eine postoperative Patientin. Es waren die Mehrzahl der Patienten beatmet. Ja, sie waren also im Mittel 65 Jahre und waren schwer krank. Wir haben damals noch den SAPS-2-Score verwendet. Die Mehrzahl der Patienten war beatmet und das ist da auch schon ein ganz wichtiger Punkt hier, einer der hervorstechenden klinischen Zeichen. Das wichtigste klinische Zeichen sind natürlich die Bauchschmerzen, aber nachdem die meisten Patienten eine gewisse Form der Sedonalgesie hatten und auch oft haben auf der Intensivstation, können Sie das nicht immer werten und müssen also einen sehr hohen Aufmerksamkeitsgrad haben. Bei den 2 Patienten, die nicht beatmet waren, hatten wir auch zum Teil heftige Bauchschmerzen. Ich kann mich also nicht an alle Fälle da im Detail erinnern, es ist sehr lange her. Wenn Sie akzeptieren, dass das der Trigger für diese ganze Geschichte die Reanimation oder das kardiogene Versagen, der kardiogene Schock war, und ich möchte Ihnen am Schluss zeigen, dass das vielleicht so ist, dann haben wir eine sehr große Spannweite bis zum Auftreten von Symptomen. Es war im Median 7 Tage, aber hier einmal 30 Tage und hier einmal 36 Tage. Und wir sind schon, glaube ich, gut trainiert und achten auf das. Also ich bemühe mich wirklich, das nicht zu übersehen. Bei einigen Patienten hatten wir auch Transaminasen, auch das ist in der Literatur beschrieben. Aber was mir viel wichtiger ist, sehen Sie hier mal diese Leukozytose, also 5, also die Mehrzahl dieser 8 Patienten hatten auch eine Leukozytose, eine zum Teil sehr ausgeprägte Leukozytose, und das wird auch in der Literatur beschrieben. Das ist viel häufiger als das Laktat, das natürlich, Sie wissen, auch steigen kann, und das ist in allen unseren Köpfen, aber auch die Leukozytose, und das ist vielleicht weniger bekannt. Einige Patienten hatten auch maschinelle Kreislaufunterstützung, hier damals noch mit einer Ballonpumpe. Auch ein Patient oder eine Patientin hatte auch eine heparininduzierte Thrombopenie in Kombination mit einem Assist-Verfahren. Und das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Natürlich wurde ein CT gemacht, aber ich möchte Ihnen hier eben mitgeben, verlassen Sie sich nicht zu viel aufs CT. Gehen Sie eher Richtung Probelaparatomie, wenn es wichtig ist für den Patienten, und versuchen Sie, den Chirurgen zu drängen. Sie werden nicht immer erfolgreich sein. Also eine Nekrose direkt werden Sie im CT nicht sehen. Sie können aber Komplikationen sehen. Die Perforation, freie Luft oder eben eine Pneumatose. Und ich werde Ihnen dann zeigen, dass es ein sehr spezifisches Zeichen ist. Wenn Sie also eine Pneumatose sehen, dann haben Sie die Diagnose eigentlich schon gestellt, und wir in dieser Serie haben das 4-mal beobachtet. Dann gibt es andere Zeichen wie die Distension des Kolons, das haben Sie sehr oft, und der Patient ist, hat massiven Meteorismus. Das ist ein sensitives Zeichen, aber sehr unspezifisch, und daher macht Ihnen das Probleme. Interessant, bei einem Patienten gab es konsekutive CTs, bei dem man im ersten nichts gesehen hat und im zweiten CT eine Pneumatose. Der Chirurg war verständlicherweise etwas zurückhaltend, bei diesem Patienten eine Probelaparatomie zu machen. Und das sind also nur zur Dokumentation, dass ich Ihnen hier keine Geschichten erzähle. Die Befunde, die radiologischen Befunde, in einem Fall ein unauffälliges CT und dann Auftreten einer Pneumatose innerhalb weniger Tage. Einmal ein komplett negatives CT, obwohl ein Extrem, das war in dieser Serie die Patientin, an die kann ich mich schon auch noch erinnern, die hatte einen extrem, einen ausgeprägten Befund, und es wurde also dann ein Großteil des Darmes resoziert, und sie ist letztlich dann auch an einem Kurzdarmsyndrom verstorben, hat zwar die Intensivstation, aber nicht das Spital verlassen. Ja, das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Also das war eine Patientin, die nach einer Bypass-Operation mit einem Laktat wieder aufgenommen wurde, schon mit schlechtem Ventrikel, aber es war sozusagen hier der beginnende oder grenzwertige kardiogene Schock, und gleichzeitig dieses Laktat, das nicht heruntergegangen ist, und relativ wenig Symptomatik. Ich bin dann am Wochenende in den Dienst gekommen, habe den Chirurgen, ich glaube es war der Donne Stift damals noch, geholt, und wir haben uns dann entschlossen, doch hier bei großem Verdacht einzusteigen, und Sie sehen, also 110 cm wurden also stehen gelassen, und es war ein sehr ausgetrennter Befund, obwohl das CT überhaupt nichts gezeigt hat. Das ist das, was ich Ihnen hier demonstrieren wollte. Ein Patient wurde gar nicht mehr laparotomiert, die anderen wurden exploriert und resiziert, und es fanden sich ausgedehnte Darmnekrosen. Wir konnten zwar einige von der Intensivstation verlegen, aber letztlich haben nur 2 dann auch das Krankenhaus verlassen. Das ist sozusagen die Einleitung, und jetzt möchte ich ein bisschen das ins rechte Licht drücken. Wie machen Sie die Diagnostik und was sind die Probleme dabei? Sie werden sicher einiges noch hören. Und warum ist es so kompliziert? Wir wissen, dass neben der Pulmonalembolie die Darmischemie eine der häufigsten übersehenen Diagnosen ist, aus pathologisch-anatomischer Sicht und solchen Serien. Es gibt einige Risikofaktoren für akute Mesenterialischemie und die nicht-okklusive Form, wo Sie also an den Gefäßen nicht sehen, am Truncus Celiacus, an der Mesenterica superior oder inferior, da finden Sie meistens gar nichts. Das sind also die sogenannten nicht-okklusiven Formen der Mesenterialischämie. Sie sehen hier einige Risikofaktoren, natürlich Arrhythmien, das Vorhofflimmern spielt eine Rolle. Aber ich sage Ihnen hier, die Wiederbelebung und der Schock spielen auch eine große Rolle. Und es sind sehr häufig Patienten, die schockiert sind. Leitsymptome, wie gesagt, Bauchschmerzen. Anfangs können Sie wenig Beschwerden haben. Das ist eine recht schöne Übersichtsarbeit auch. Und Sie sehen also, es kann einige Zeit dauern, bis Sie Beschwerden kriegen, ein asymptomatisches Intervall. Sie sehen aber auch hier, ich glaube, das kommt dann nochmals, dass die Prognose natürlich abhängt von einer raschen Diagnostik und je länger die Ischämie besteht, desto schlechter ist der Patient dran. Die metabole Azidose, habe ich schon erwähnt, ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zeichen. Das ist in allen unseren Köpfen, aber viel häufiger, wenn man der Literatur glaubt, und ich habe das eben auch gesehen, ist die Leukozytose. 75% haben mehr als 15.000 Leukozyten. Also denken Sie dran, wenn das irgendwie nicht zusammenpasst zu den Fozi, wenn Sie keinen Fokus finden, aber eine hohe Leukozytose haben, dann muss irgendetwas los sein. Und natürlich ist die Angiografie heute nicht mehr so, aber die CT-Angiografie hier das Mittel der Wahl. Das habe ich schon vorweggenommen. Da sehen Sie also die Zeitdauer von der Diagnosestellung, Ischämiedauer und die Mortalität. Die Sensitivität und Spezifität des CTs ist sehr mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal so. Sie sehen hier verschiedene Zeichen, dass Gas in nicht nur der Darmwand, sondern auch in den im portalen System ist ein sehr spezifisches Zeichen, aber sehr insensitiv, wie Sie hier sehen. Dann haben Sie andere Zeichen wie die Verdickung der Darmwand oder die Zunahme des, also die Distension des Darmlumens. Und wenn Sie alles zusammennehmen, alles zusammen, nicht einzelne Zeichen, dann kommen Sie also auf eine Sensitivität von 64% und 92% Spezifität. Es gibt auch neuere Serien, das überspringe ich gleich, die Ihnen im Prinzip das Gleiche zeigen. Also es gibt bestimmte Zeichen, die Pneumatose und das Gas in den Portalvenen. Wenn Sie das sehen, dann haben Sie eine hohe Sensitivität und Spezifität. Dann gibt es andere Zeichen wie die Darmwandverdickung, die sehr insensitiv sind. Und nur wenn Sie alles zusammennehmen, können Sie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit einer Vortestwahrscheinlichkeit generieren und eine Darmischämie, eine NOMI diagnostizieren. Wie häufig ist das denn? Nun, im Rahmen eines Myokardinfarkts waren es 23 von über 17.000 Patienten. Wenn man also nicht sehr häufig sich die Symptomatik hier anschaut, also Hypotension, Lungenversagen, wahrscheinlich Lungenstauung, sage ich jetzt mal dazu, Nierenversagen, Mental Confusion, waren die Patienten schockiert, kann man annehmen. Vielleicht waren sie kardiogen schockiert. Dann sind diese 0,13% sehr wenige. Wir wissen ziemlich genau, dass 7 bis 10% der Patienten, die einen Infarkt erleiden und ins Spital kommen, sind kardiogen schockiert. Das ist über die Jahrzehnte konstant geblieben, trotz aller unserer Maßnahmen. Ich habe aber das Tier jetzt ausgeblendet. Das heißt, wir würden also rechnen, zwischen 1200 und 1700 Patienten hätten da sein müssen, die schockiert waren. Und von den Schockierten sind daher sehr wenige auch mit so einer NOMI diagnostiziert worden. Also interessanterweise spielt sicherlich das kardiogene Versagen eine Rolle, aber interessanterweise ist es nicht so häufig. Dann ganz kurz noch nach Bypass 0,5% und nach Herzchirurgie in einer anderen Serie 1,4%. Das wurde vom Raphael Wurm, der war früher bei uns und ist jetzt wird jetzt Neurologe, zusammengestellt, gemeinsam mit der Notfallaufnahme. Das war ein Set von Patienten von Fritz Sterz, die außerhalb des Krankenhauses reanimiert wurden. Und Sie sehen, waren 12 gesicherte Fälle mit einer NOMI drin. Das macht also 0,7%. Also sehr häufig ist es nicht, aber es ist eine sehr wichtige und sehr entscheidende Diagnose. Ich habe Ihnen versprochen, wenn Sie mir noch Zeit geben, ein bisschen was zum Pathomechanismus zu sagen. Unter den vielen Dingen, die passieren, wenn der Patient kardiogen schockiert ist, wenn das Herzzeitvolumen heruntergeht, möchte ich hier eines herausnehmen, das ist der Anstieg des peripheren Widerstandes zur Kompensation. Das ist aus dem Tierversuch ersichtlich. Bei Menschen ist das gar nicht so gut dokumentiert. Es gibt eine Fallserie von Patienten mit Perikard-Tamponade aus dem New England, die ich da üblicherweise zeige, aber ich habe das aus Zeitgründen hier weggeblendet. Und ich möchte zu diesen Arbeiten von Johns Hopkins kommen. Die haben ein Perikard-Tamponade-Modell zum kardiogenen Schock. Sie sehen, wie hier also bei diesen Schweinen der Perikard-Sack aufgefüllt wird und dass es da zu einem Abfall des Drucks und des Cardiac-Outputs kommt und zu einem Anstieg des peripheren Widerstands. Und dann haben sich die verschiedenen Gefäßgebiete angeschaut und verschiedene Darmabschnitte, den dicken, den dünnen, den Magen und auch zur Schockleber gibt es Publikationen von dieser Arbeitsgruppe. Und zwar der Clou ist hier, dass in verschiedenen Gefäßgebieten mit dem Ultraschall der Fluss gemessen wurde. Und dann können Sie die lokale Resistenz bestimmen. Und dann wurde auch versucht herauszufinden, was da der Mechanismus ist und wie man das eventuell verhindern kann. Und das Besondere, was ich Ihnen hier mitgeben möchte, es steigt im kardiogenen Schock der periphere Widerstand, aber er steigt exorbitant im Mesenterialgefäßbett. Hier waren es 400% die Zunahme, das heißt, das Mesenterium ist quasi ausgeschaltet von der Zirkulation. Und es ist tatsächlich so, dass das schon auch am Menschen beobachtet wurde. Der Professor Werdan aus Halle hat auch einige solche Fälle gezeigt. Das ist eine Publikation, ein Case-Report zum kardiogenen Schock bei einem betagten Patienten. Und Sie sehen, wie hier in der Peripherie des Darmes, da ist das Rektum, das Kolon, wie also hier die periphere Zirkulation abbricht, wie die Gefäße hier eingestellt sind. Also man kann sich schon vorstellen, dass das stimmt und auch bei Menschen so ist. Das ist eine andere Publikation, die das Gleiche gefunden hat. Hier war es im mesenterialen Stromgebiet 200%, 200 oder 400. Aber es ist exorbitant, dass das Mesenterium hier teilnimmt. Und wahrscheinlich hat das mit dem alten, stammesgeschichtlich alten Fluchtreflex zu tun, wo wir sozusagen alles mobilisieren, um davonlaufen zu können. Und dann ist eben der Darm in dem Moment das nicht so wichtige Gefäßsystem. Drei Fakten dazu noch. Dieses Verhalten mit dem Widerstand im Mesenterium-Stromgebiet kann durch Angiotensin reproduziert werden, hat diese Arbeitsgruppe gefunden, und man kann es mit ACE-Hämmern auch hämmern. Also es ist das Angiotensin, das hier eine Rolle spielt bei diesem Verhalten. Und dann wurden in den verschiedenen Gefäßgebieten eben der Widerstand gemessen, und es wurde auch eine Histologie gemacht, und ich zeige Ihnen das hier nur stellvertretend am Dünndarm und am Magen, dass, weil hier die Histologien auch für mich als Nicht-Histologen irgendwie eindrücklich sind. Sie sehen also hier eine großen, wenn das Tier kardiogen schockiert war und wenn es behandelt wurde mit einem ACE-Hämmer, dann war das zu verhindern oder zu vermindern. Auch hier sehr eindrücklich im Magenbereich, das sehe sogar ich, dass hier Nekrosen in der Magenmukosa aufgetreten sind, und wenn man also das ACE, das Angiotensinsystem hemmt oder auch die Tiere nephrektomiert, damit sie kein Angiotensin bilden können, dann konnte die Schleimhaut erhalten werden. Und zwar gilt das sowohl für das Schweregrad als auch das Ausmaß, sowohl im dünnen Darm als auch im Magen. Damit hoffe ich, dass ich eine adäquate Einleitung für den nächsten Vortrag nach der Pause Ihnen zeigen konnte, ein bisschen Zeit aufholen, und ich möchte Ihnen also Folgendes mitgeben. Es ist ein wichtiges, wenn auch seltenes Problem. Bitte daran denken, bei sedierten Patienten ein hoher Aufmerksamkeitsgrad erforderlich. Wenn die Patienten sich äußern können, dann sind natürlich die Bauchschmerzen das entscheidende Kriterium. Denken Sie an die Leukozytose, auch einige Zeit nach einem Trigger, nach einem Hit, nach einer Reanimation oder einem kardiogenen Schock kann es auftreten, und sollen Sie daran denken. Verlassen Sie sich bitte nicht auf das CT alleine oder nicht auf das CT, sondern auf Ihre klinische Einschätzung, und holen Sie großzügig den Chirurgen. Schock und Wiederbelebung habe ich schon angesprochen, und die überproportionale Zunahme des Widerstandes im Mesenterium könnte also da eine Rolle spielen. Vielen Dank.